Hallo und herzlich willkommen bei 2-on-1, dem regionalen Basketball-Podcast von Eintracht Lamsheim. Mein Name ist Andreas und für unsere 15. Folge durfte ich den mit Abstand besten Basketballer der Pfalz interviewen. Elias Harris kommt aus dem schönen Speyer und hat geschafft, wovon so viele Basketballer weltweit träumen, in der NBA zu spielen. Und dann auch noch für die großen LA Lakers mit Kobe Bryant. Wie es dazu kam, hat er mir erzählt. Und auch, wie er dann in der BBL bei Bamberg richtig durchstarten konnte und zum Titelsammler und Kapitän wurde. Wir haben auch über seine interessante Erfahrung in Japan gesprochen und wie er sich dort zurechtgefunden hat. In der aktuellen Saison spielt Elias für einen der größten deutschen Vereine, den FC Bayern Basketball. In diesem kurzen Intro wird schon deutlich, wie viel Elias in seiner Karriere bisher erreicht hat. Trotzdem ist er immer der sympathische Junge aus Speyer geblieben, der sich auch für ein kleines Format wie unseres Zeit nimmt. Unser Interview haben wir übrigens 2 Tage nach dem Pokalsieg der Bayern aufgenommen. Jetzt will ich aber gar nicht zu viel erzählen und sage viel Spaß bei Folge 15. Elias, erstmal Glückwunsch zum Pokalsieg am Wochenende. Wie fühlt man sich nach so einem Wochenende und wie läuft das erste Training ab, von dem du gerade kommst, nach so einem Wochenende?
Erstmal vielen lieben Dank. Ja, war ein Riesenerfolg für uns. Ich glaube, damit hat nicht unbedingt jeder gerechnet, weil die Saison viele Ups und Downs hatte bisher. Aber ich glaube, wir haben uns insgesamt als Mannschaft wirklich sehr gut zusammengerauft und haben übers Wochenende, glaube ich, einfach auch den besten Basketball gespielt und sind verdient Pokalsieger geworden. Dementsprechend ist natürlich die Stimmung sehr positiv. Alles ging gut drauf, wie es nach so einem Erfolg üblich ist. Und darauf kann man, glaube ich, aufbauen, was ganz wichtig ist für den weiteren Verlauf der Saison.
Okay, weil dich tatsächlich die meisten Leute kennen, die unseren Podcast hören, verzichte ich auf die Kategorie der 24 Sekunden, wo sich der Gast selbst vorstellt und gehe direkt so ein bisschen ins Kennenlernen über. Ich glaube, du bist ganz froh drum, dass ich die Kategorie weggelassen habe. Elias, wie bist du zum Basketball gekommen?
Ich bin eigentlich einfach in der Basketballfamilie groß geworden. Mein Vater hat selber Basketball gespielt in Speyer. Meine Mama war früher Basketballerin, auch in Speyer. Und so hat es mich irgendwie schon in jüngster Kindheit immer in Hallen getrieben. Auch wenn anfangs diese Basketball-Euphorie nicht direkt übergeschwappt ist und ich eher zögerlich war. Gerade die ersten Trainingseinheiten, kann ich mich noch gut daran erinnern, habe ich so ein bisschen Angst hatte, so überhaupt mitzumachen. Aber irgendwann bin ich dann doch über meinen Schatten gesprungen und habe mich dann relativ schnell, muss ich sagen, in das Basketballspielen verliebt.
Hattest du ein Vorbild damals, an dem du dich ausgerichtet hast?
Ach, in jüngsten Jahren so konkrete Vorbilder noch nicht. Da war eher so, wie gesagt, so mein Vater derjenige, wo ich gedacht habe, ja, wenn ich mal so spielen kann wie er halbwegs, dann wäre es schon ganz gut. Bloß war mir dann auch dann relativ schnell klar, dass es ja natürlich Spieler gibt, die um einiges besser waren als mein Vater oder sind. Und dementsprechend waren dann die Klassiker natürlich Michael Jordan, also diese Chicago Bulls-Ära, die mich sehr geprägt hat mit diesen ganzen Highlight-Tapes. Und dann später darüber hinaus natürlich dann auch LeBron James und Dwayne Wade und wie sie alle heißen, die dann einen schon auf eine gewisse Art und Weise motiviert haben.
Also du hast dich von der NBA inspirieren lassen im Endeffekt dann?
Genau. Also College ist zwar auch ab und zu bei uns im Fernsehen gelaufen zu Hause, aber so ultimativ war es natürlich die große Bühne, die NBA, wo man den einen oder anderen hatte als Vorbild, wo man gesagt hat, wenn man mal so spielen könnte, wäre das mega.
Hast du ein bestimmtes Ritual, was du vor allen Spielen oder allgemein vor Spielen machst?
Ja. Also was auf alle Fälle bei mir immer entscheidend ist, ist ein kurzer Mittagsschlaf. Daran halte ich auf alle Fälle fest. Das gibt mir nochmal so ein bisschen Aufschub, ein bisschen Kraft. Was viele vielleicht gar nicht so wissen, ist, dass wir an Spieltagen meistens dann am Vormittag immer nochmal so eine Stunde maximal Shootaround haben. Also sprich, wo wir nochmal die Taktik besprechen, nochmal auf den Gegner eingehen, nochmal darüber reden, was wir eigentlich umsetzen wollen im jeweiligen Spiel und dann noch ein bisschen werfen. Danach esse ich dann eigentlich immer relativ zügig Mittag und lege mich dann ein bisschen aufs Ohr, bevor ich dann am Abend oder am späten Nachmittag wieder in die Halle fahre, um mich dann aufzuwärmen fürs Spiel.
Elias, jetzt kommt für viele Pfälzer eine ganz wichtige Frage. Wie ist es als Pelzerbu beim FC Bayern zu spielen?
Man ist ja doch irgendwie sehr, sehr Fußball geprägt. Und wenn man gerade aus der Pfalz kommt, dann ist Lautre, steht über alles. So
genau.
Aber da ich jetzt gerade in einer anderen Sportart bin, bin ich sehr froh, hier jetzt zu sein beim FC Bayern Basketball. Fühle mich auch pudelwohl, muss ich sagen.
Das ist sehr schön. Und da komme ich zur letzten Frage von der Starting Five. Das habe ich schon fast alle Leute hier gefragt, die dabei waren. Ich darf ja dieses Podcast-Projekt für den Pfälzer Verein Eintracht Lamsheim machen. Und da ist die Frage, hast du schon mal was von dem Verein gehört überhaupt? Oder hörst du das jetzt zum ersten Mal?
Ich hast mich ertappt, ich höre das zum ersten Mal.
Okay, dann ab jetzt auf jeden Fall, Insta-Follow ist dann auf jeden Fall raus nach dem Interview und ja, ab jetzt weißt du Bescheid.
Jetzt weiß ich, wen ich folgen muss, Marc.
Genau, so sieht's aus, so sieht's aus.
Okay. Sehr schön.
Elias, ich würde gerne so ein bisschen mit dir gemeinsam durch deine beeindruckende Karriere durchgehen und da würde ich halt ganz gern in Speyer anfangen, was du gerade schon so ein bisschen angeschnitten hast. Wie würdest du selbst deine Jugendzeit und die Ausbildung in Speyer beschreiben?
Ich habe wirklich diese Jugendzeit und diese Anfangszeiten in Speyer sehr, sehr gut in Erinnerung. Was für mich immer irgendwo ein Vorteil war, muss ich sagen, ist, dass ich gute Jugendtrainer hatte, die selber auf einem gewissen Niveau gespielt haben. Und darüber hinaus, was mir am allermeisten gebracht hat, war, dass ich selbst auch in jungen Jahren schon in diversen Herrenmannschaften spielen konnte und dadurch immer Kräftemessen hatte mit älteren und erfahreneren Spielern. Und das hat mich natürlich schnell groß werden lassen im basketballerischen Sinne, weil man natürlich sich ganz anders durchsetzen muss im Vergleich zu Gleichaltrigen. Und da habe ich schon einen riesen Vorteil drin gesehen. Was auch noch dazu kommt, ist, dass ich natürlich extrem viel Spielzeit hatte in allen Mannschaften, denen ich in Speyer auch gespielt hatte. Und ich bin ja immer ein starker Befürworter, gerade bei jungen Spielern in jungen Jahren, dass Spielzeit über allem stehen sollte, bis zu einem gewissen Punkt, weil man da einfach die größte Entwicklungskurve nehmen kann. Und das war auch einer der Gründe, warum ich auch relativ lange in Speyer gespielt habe und erst sehr spät ans College angegangen bin, weil ich einfach, wie gesagt, diesen riesen Vorteil hatte, dass ich spielen konnte und viel Spielzeit hatte.
Du hast jetzt die Trainer schon angesprochen. Gab es da jemanden, den du besonders erwähnen würdest? Ein Trainer, der in deiner Jugendzeit vielleicht besonders wichtig für dich war?
Ja, angefangen von meiner Jugendtrainerin damals, Claudie, die jahrelang in den Mini-Jahren, in den frühen Jugendstadien für mich da war, mit der ich viel Athletik auch gemacht habe, was sehr geholfen hat, weil sie auch unter anderem aus der Leichtathletik kam. Das heißt, da hat sich sehr viel mit ins Jugendtraining eingebaut. Dann natürlich aber auch Nick Larsen, Julian Krieger, die selber Zweitliga gespielt haben damals und natürlich in jungen Jahren besser waren als ich und ich natürlich von ihnen viel lernen konnte. Und dann im Herrenbereich hatten wir natürlich unterschiedliche Trainer, aber man kann von jedem immer irgendwie was aufschnappen und lernen. Was man nicht vergessen darf, was auch mir noch viel gebracht hat, war unter anderem, dass Kai Blümel, der damals U16, ich glaube später U18 und U20 Nationaltrainer war, also Jugendnationaltrainer war, dass der ein-, zweimal die Woche in Speyer war und individuell das Training gemacht hat und den ich auf gar keinen Fall vergessen darf, ist Kostas Talonis, den ich wirklich so als einen meiner wichtigsten Mentoren sehen würde, der da auf alle Fälle für mich auch von Tag 1 ab immer da war und mich gepusht hat und mir meinen Allerwertesten aufgerissen hat, wenn ich nicht die Dinge gemacht habe, die ich hätte machen sollen.
Ich glaube, das war auch unser erster Kontaktpunkt tatsächlich beim Individualtraining freitags in der Vogelgesanghalle beim Kostas. Da habe ich dich, glaube ich, zum ersten Mal gesehen tatsächlich.
Genau. Ich wollte gerade sagen, da haben wir uns kennengelernt, glaube ich, das allererste Mal tatsächlich. In der kleinen, gemütlichen Vogelgesanghalle.
Genau.
Das stimmt. Und es war bei Kostas im Training, ja.
Wenn du jetzt deine Ausbildung mit der Ausbildung von den Jungs von heute vergleichst, ja, vielleicht auch Linus in Berlin zum Beispiel oder auch die Jugendspieler, die bei euch in der Mannschaft mittrainieren beim FC Bayern, was fallen dir für Unterschiede auf jetzt im Vergleich zu früher?
Na, also allen voran ist, dass der Basketball sich natürlich extrem gewandelt hat. Alleine durch das Etablieren der JBBL, MBBL, auch die Pro B, die jetzt mittlerweile nochmal einen anderen Stellenwert hat, gerade für Jugendspieler. Dadurch haben die Jungs nochmal eine ganz andere Plattform, ganz andere Möglichkeiten, sich zu messen mit anderen Spielern und anderen Vereinen. Und ich glaube auch, dass man mittlerweile mehr und mehr deutsche junge Talente sieht, die auch Spielzeit bekommen, auf diesem Pro B, Pro A und teilweise auch Bundesliga-Niveau. Das war ja mal eine Zeit lang, in der Zeit, als ich Jugendspieler war, immer so eine Debatte und so ein rotes Tuch für viele, dass eigentlich die deutschen Spieler, die viel Talent hatten, zu den großen Vereinen oder zu Bundesliga-Vereinen gewechselt sind und aber eigentlich nie Minuten gesehen haben oder vielleicht mal hinten raus wie eine hohe Führung war, so diese Garbage Minutes, wie man dazu sagt, irgendwie abgegriffen haben. Und ich glaube, dass sich das mittlerweile stark gewandelt hat. Weil du jetzt gerade Linus angesprochen hast, wenn man sich jetzt mal Berlin anschaut, über die Jahre jetzt haben sie eine sehr sensationelle Jugendarbeit geleistet und haben den einen oder anderen aus der Jugend hochgezogen bis in ihre Erstligamannschaft, wo die auch Spielanteile haben, große. Also ich glaube, alles in allem hat sich der deutsche Basketball sehr stark verbessert.
Gehen wir nochmal zurück in deine Jugendzeit. Wann hast du gemerkt, dass du besser bist als andere und dass es eventuell vielleicht auch zum Profi reichen könnte?
Ja, begonnen hat es, glaube ich, so ab dem Rheinland-Pfalz-Auswahl-Level. War bei den 88ern, also ich hätte mir 89er Jahrgang, war dann aber beim älteren Jahrgang mit dabei. Da habe ich schon gesehen oder gemerkt, dass ich auf alle Fälle ein gewisses Talent habe, aber muss man auch sagen, da waren die ein oder andere Spieler besser noch. Aber so ultimativ gemerkt habe ich es dann, als dann der 89er Jahrgang dran war, da habe ich für mich schon gemerkt, so okay, ich habe schon ein gewisses Talent für die Sache und bin vielleicht auch besser als der eine oder andere und habe noch mehr Platz nach oben, also noch mehr Entwicklungsspielraum als andere. Und dann, als es halt leistungsorientierter wurde, auch vom Trainingsansatz her, also dann nicht nur zwei, drei Mal die Woche trainieren, sondern halt jeden Tag die Woche trainieren. Und auch da war für mich klar so, dass in die richtige Richtung gehen kann, wenn ich am Ball bleibe und vielleicht dann mal die Möglichkeit habe, irgendwie damit mein Lebensunterhalt zu verdienen. Das waren so, ja, so die Anfänge, also so ab. Dann hat es begonnen mit der Rheinland-Pfalz, das war so 12, 13, 14, so um den Dreh rum ungefähr.
Okay, du warst dann auch einer der ersten Jahrgänge, die in der MBBL gespielt haben. Wie wichtig war das für deine Entwicklung im Nachhinein?
Im Endeffekt war es, glaube ich, das erste Mal, dass der Jugendbasketball auf eine gewisse Art und Weise professionalisiert wurde. Dadurch, dass dann auch viele Bundesliga-Vereine eine Jugend-Bundesliga-Mannschaft quasi gestellt hat. Und dadurch hat man natürlich nochmal ein ganz anderes Kräftemessen gehabt. Ich meine, was vorher der Fall war, man hat oftmals gegen kleinere Vereine gespielt, wo vielleicht auch das Leistungsniveau einfach geringer war. Und ab dem Zeitpunkt eigentlich ab an war man so ein bisschen in so einem elitären Jugendkreis, würde ich sagen, und hat dann halt in seiner jeweiligen Region halt gegen die Top-Mannschaften und die vermeintlich besten Spieler auch gespielt. Und das Niveau insgesamt steigt und der Wettkampf anzieht, ist es natürlich für die Entwicklung förderlich und davon habe ich, glaube ich, auf alle Fälle auch profitiert, auch wenn es unterm Strich nur, sage ich mal, 2 Jahre waren, die ich MBBL gespielt habe.
Okay, und du hast ja vorhin schon angesprochen, dass du auch sehr früh in den Herrenteams schon eingesetzt warst und dann seid ihr mit der Speyerer Herrenmannschaft in die Pro B aufgestiegen damals. Das war, denke ich, auch ein Meilenstein für die Biss Baskets, aber dann auch, ich denke auch für deine Entwicklung. Du hast dann ja eine sehr gute Saison gespielt, bevor du ans College gegangen bist. Was hast du noch in Erinnerung von der Saison oder von der Pro B, die Erfahrung, die du da gemacht hast?
Ja, das war natürlich ein sensationeller Erfolg für uns. Ich glaube, das Jahr vorher in der Regionalliga waren wir eigentlich auch nur irgendwie im Mittelfeld. Und ein Aufstieg war, glaube ich, so eigentlich gar nicht zu denken. Aber ich weiß auch gar nicht, wie wir es gemacht haben, wie wir es hinbekommen haben. Aber irgendwie hat es bei einigen Klick gemacht. Es hat irgendwie sehr, sehr gut harmoniert auf dem Feld und auch abseits vom Feld. Und da sind wir irgendwie dann auch durchgestartet in der Regionalliga und haben, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, nahezu kein Spiel verloren. Und haben es dann auch geschafft, im letzten Spiel in Konstanz, müsste es sogar gewesen sein.
Ja.
Gegen Konstanz sind wir dann aufgestiegen in die Pro B. Das war natürlich für mich zu damaligen Zeitpunkt sehr entscheidend, weil natürlich die Frage gewesen wäre so, okay, reicht Regionalliga-Niveau noch oder müsste ich jetzt irgendwo hinwechseln, um auf höherem Niveau zu spielen? Und die Frage hatte sich ja damit dann erledigt, weil ich wusste, okay, perfekt, wir spielen Pro B, also zweite Liga in Speyer und dann steigt natürlich das Niveau und der Wettkampf wieder. Und dadurch ist mir ein eventueller Wechsel erspart geblieben und mich selbst auch gefreut, weil ich natürlich in der Heimat bleiben konnte und weiterhin einfach auf hohem Niveau guten Basketball spielen konnte.
Und wie war dann der genaue Weg ans College? Wie ging es dann genau weiter? Wie läuft sowas ab? Das wissen ja die wenigsten eigentlich, wie es dann genau weitergeht.
Ja, in meinem Fall muss ich sagen, ich war bei dem NBBL All-Star-Wochenende, das war damals in Mannheim in der SAP-Arena, und bin da MVP geworden und habe dann im Anschluss in einem Interview gesagt, dass ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, aufs College zu gehen, in die USA zu gehen. Und wie auch immer das zustande gekommen ist, da habe ich keine Ahnung, aber ab dem Zeitpunkt an haben mich dann mehrere Colleges kontaktiert und haben ihr Interesse geäußert. Und so kam auch der Kontakt zu der Gonzaga University zustande über den damaligen ersten Assistant Coach Tommy Lloyd, der heute Head Coach ist in Arizona. Und so sind wir in Kontakt gekommen, haben drüber gesprochen. Die haben mir eine offizielle Einladung zukommen lassen. Das bedeutet, man hat quasi 72 Stunden Zeit. Also die Schule hat 72 Stunden Zeit, ihrem potenziellen Prospect die Uni näher zu bringen, ein bisschen das Umfeld zu zeigen. Und der Einladung bin ich danach gekommen, bin dann in die USA geflogen, habe mir das alles vor Ort angeschaut und es war so ein bisschen wie Liebe auf den ersten Blick. Ich habe mich irgendwie sofort wohlgefühlt und hatte keinen Zweifel, dass das die Uni für mich ist, die ich gerne besuchen will. Und genauso ist dann ja auch gekommen.
Ja, was hast du dann dort studiert? Was war dein Studienfach?
Ich habe Sportmanagement studiert.
Und wenn du jetzt nochmal zurückblickst, du kamst aus der Pro B dann ans College. Wie musstest du dich umgewöhnen vom Training her, vom Spielstil her? War das großartig anders oder waren da auch viele Gemeinsamkeiten?
Naja, es war schon anders im Sinne von der Professionalität, aber es ist auch nicht verwunderlich. Ich meine, diese Colleges und Universities in den Staaten haben unfassbar hohes Budget, dass sie durch Spenden ihre Alumni einnehmen, teilweise auch. Dementsprechend hatten wir natürlich mehrere Basketballfelder, einen mega großen Kraftraum. Und das hört ja nicht auf. Also ich bin jetzt auch mittlerweile schon seit 10 Jahren Absolvent von der Gonzaga University, und die haben mit den 10 Jahren auch, weil er sich weiterentwickelt, haben ein ganz neues Athletikzentrum gebaut für zig Millionen. Also daran kann man schon erkennen, dass da natürlich ganz andere Strukturen dahinter stehen. Und das wäre so auf einen Standort wie Speyer oder irgendeinen anderen Standort in Deutschland, muss man ja tatsächlich auch sagen, nahezu kaum umsetzbar. Und demnach war natürlich das Ganze um einiges professioneller.
Okay, du hast dann auch ein überragendes Freshman-Jahr gespielt und wurdest auch mit der NBA direkt in Verbindung gebracht. Wie war das für dich? Wie hast du dieses Jahr so wahrgenommen? Das war ja unglaublich viel und auch super erfolgreich für dich. Gib uns da mal so einen kurzen Einblick nochmal.
Das ist irgendwie an mir so schnell vorbeigezogen, mein erstes Jahr. Ich habe da irgendwie gar keine Zeit gehabt, irgendwie mir da groß Gedanken drüber zu machen, sondern ich bin einfach so, also mit dem Flow einfach mitgegangen. Ob das jetzt Trainingseinheiten waren oder die Vorlesungen in der Uni, dann am Anfang die ersten paar Monate so ein bisschen diese Sprachbarriere auch. Verstanden habe ich da alles aufgrund dessen, dass mein Vater natürlich Ami ist, aber ich habe natürlich zu Hause zu 90% eigentlich Deutsch gesprochen. Also das heißt, der sprechende Teil, also war definitiv eingerostet. Darauf habe ich mich natürlich erstmal auch noch konzentrieren müssen, und so schnell konnte ich gar nicht schauen, war das erste Jahr eigentlich schon vorbei. Also das ging mega schnell. Und ich habe mir zu keinem Zeitpunkt irgendwie Gedanken gemacht, in die NBA zu gehen oder ob ich überhaupt von der NBA oder irgendwelchen Mannschaften in Erwägung gezogen werden würde. Ich war einfach nur da und war mega happy, dort zu sein, und habe einfach noch Spaß an der Sache gehabt und habe mir nie Gedanken gemacht drüber oder mich selber unter Druck gesetzt mit irgendwas.
Würdest du sagen, dass du als Sportler dort ein besonderes Ansehen hattest, oder war das nicht der Fall?
Also besonderes Ansehen, ja, wurden uns deshalb Dinge irgendwie geschenkt, das eher weniger, aber man hat natürlich aufgrund dessen, dass Gonzaga University eine reine Basketball-Uni ist, also sie konkurriert nicht mit American Football oder anderen Sportarten, die stehen, haben das so ein bisschen diese Machtposition. Dadurch ist man natürlich bekannt wie ein bunter Hund, und das geht über die Uni-Grenzen hinaus, also auch in der ganzen Stadt. Also Spokane heißt ja die Stadt, ist man auch sehr bekannt und wird überall erkannt. Man kann sich fast so ein bisschen vorstellen, glaube ich, wie die Fußballer, die wir hier in Deutschland haben, oder Nationalspieler, die überall erkannt werden. So ungefähr war das für uns an der Gonzaga University.
Was ist denn noch von deiner College-Zeit so neben dem Basketballfeld in Erinnerung? War das für dich eine besondere Zeit? Ich denke mal schon, wie für die meisten Studenten einfach. Aber gibt es noch was, wo du dich gerne dran zurückerinnerst?
Also was ich immer positiv in Erinnerung haben werde und behalten werde, ist einfach diese familiäre Zugehörigkeit, die jeder Student ausgestrahlt hat. Glaube ich, kennen wir so in Deutschland eher weniger, in unseren Unis. Ich glaube, das ist so ein Ami-Ding tatsächlich, dass wenn man an der Uni war oder zu einer Uni geht, dass alle zu 100% hinter der Uni stehen. So ein Spirit, sage ich mal, den haben wir nicht unbedingt, glaube ich, in deutschen Unis. Und ich glaube, das ist was sich bei mir definitiv eingebrannt hat und wo ich auch stolz drauf bin, zu sagen, dass ich ein Gonzaga University Alumni bin.
Okay, und dann 2013 ging dann deine College-Zeit zu Ende und du hast dich dann für den NBA-Draft angemeldet. Wie lief das ab für dich? Also wie sieht so die Zeit vom Draft aus?
Ja, zu dem Zeitpunkt, das war dann im März, April 2013, zu dem Zeitpunkt war ich auch mit der Uni eigentlich schon durch und habe alle meine Prüfungen vorgezogen, wo nur machbar war. Und habe mich dann natürlich voll und ganz auf die Sache fokussiert, habe mich dann in erster Linie erstmal für einen Spielerberater entschieden, der einen vertreten soll. Bin da auch dann fündig geworden, war auch sehr zufrieden mit denen. Und die haben dann quasi Trainingslager auf die Beine gestellt mit anderen NBA Prospects. Das war dann in Chicago. Da war ich, glaube ich, 1,5 Monate am Stück in Chicago im Trainingslager. wo wir zu 6, zu 7 waren, glaube ich. Und von dort aus sind wir dann jeweils, also unterschiedlichen Terminen, zu den Mannschaften oder von den Mannschaften eingeflogen worden, die Interesse an einem hatten. Und die machen dann unterschiedliche Sachen mit einem. Ob das jetzt medizinische Tests sind, sportliche Tests, auch teilweise psychologische Tests. Und nehmen einen dann halt richtig unter die Lupe. Und das geht eigentlich bis zum Tag des Drafts hin. Und dann ist halt der große Tag dann irgendwann gekommen, wo man dann quasi hofft, in einer von diesen 60 Picks zu sein. Also weiß ja jeder, der Basketballaffin ist, sind ja 30 Picks in zwei Runden, also 60 insgesamt.
Okay, und wie war der Draft Day dann für dich? Nehmen wir uns da auch mal so ein bisschen mit. Das ist ja auch ein ganz besonderer Tag dann. Und wie läuft der dann ab?
Ja, am Draft Day war ich in Houston, Texas mit meiner Familie. Also da waren wir alle gemeinsam dann und haben den Draft geschaut. Das ist natürlich extrem aufregend, weil man eigentlich nicht so, ich wusste es nicht. Es gibt natürlich andere Spieler, die Top 15, die wissen im Vorfeld schon, dass sie gedraftet werden. Das ist ganz klar, aber alle anderen hängen so ein bisschen in der Schwebe und müssen bangen und hoffen. Und dann sieht man halt Pick für Pick, guckt man sich halt an und es geht dann über anderthalb, zwei, drei Stunden. Und dann war das Ganze eigentlich auch schon wieder vorbei. Werd's auch nicht so ganz vergessen, so die Enttäuschung war natürlich sehr, sehr groß, nicht gedraftet worden zu sein. Auf der anderen Seite weiß ich nicht warum, entweder ist das so eine Mentalitätssache von mir, aber ich habe den Schalter direkt umgelegt und für mich war klar, okay, es gibt auch noch den Weg über die Summer League, sich auf alle Fälle einen Vertrag und einen Platz in einem Kader zu sichern und bin dann sofort in diesen Modus übergegangen, weiter zu trainieren und einfach positiv zu bleiben.
Und wie kam dann der Kontakt zu den Lakers, dass du dann für die Lakers dann bei der Summer League gespielt hast? Kam das über dich oder haben die dich angefragt?
Zum damaligen Zeitpunkt hatte Dallas angefragt, die Interesse hatten, die gesagt haben, sie würden mich gerne nochmal über diese zwei Wochen Summer League näher unter die Lupe nehmen und das Gleiche mit den Lakers. Und dann mussten wir abwägen. Und da muss man sich auch ein bisschen auf den Spielerberater verlassen, der natürlich eine gewisse Erfahrungsschatz auch hat mit den einzelnen Mannschaften und auch so ein bisschen weiß, wie der Kader aussehen könnte, welche Spieler unter Vertrag sind. Also das ist schon alles sehr, sehr bedacht. Und da war die größte Chance eigentlich, in den Kader reinzurutschen bei den Lakers. Demnach ist meine Entscheidung dann auf die Lakers gefallen.
Okay, und so ein Summer League Team, da will sich ja jeder im Endeffekt empfehlen oder die Prospects, die schon gedraftet sind, die bereiten sich auf die NBA dann vor. Wie ist es dann in so einem Team zu performen? Das ist ja schon auch so eine mentale Herausforderung. Wie hast du das dann angenommen und wie läuft sowas dann ab?
Ja, das ist schon eine mentale Challenge, muss man sagen, weil natürlich das so ein bisschen so ein Schau-Turnier im Endeffekt ist, wo jeder zeigen kann, was er auf dem Kasten hat. Und die Leute, die nicht gedraftet sind, natürlich eine höhere Ego-Mentalität auch noch vielleicht eventuell an den Tag legen. Dementsprechend war es schon eine Herausforderung. Mein Vorteil war natürlich, dass das Interesse der Lakers groß war und ich viel Spielminuten bekommen habe, also viel Einsatzzeit hatte. Mein Spielertyp, und das, glaube ich, verkennen auch manche Spieler, die Superstars in den Mannschaften, also die Positionen und die Plätze, die sind eh schon belegt. Also weiß ich nicht manchmal, ob das taktisch so klug ist, von den einzelnen Spielern so einen Ego-Trip zu fahren. Kopf runter und durch die Wand, weil das wird dann in einem finalen NBA-Roster wird es dazu auch nicht kommen, sondern man belegt eher die hinteren Ränge in so einem Kader. Und da ist so ein Mannschaftsgedanke, glaube ich, so ein Teamgedanke der bessere Ansatz. Und genau das habe ich auch gemacht. Ich habe mich auf meine Stärken berufen und habe so den Basketball gespielt, wie ich ihn kann. Und habe dann auch sogar sehr, sehr erfolgreich die Summer League bestritten und hatte danach in zwei Wochen einen Zweijahresvertrag auf dem Tisch liegen.
Ja, dann hat sich bei dir der Traum von allen Basketballern eigentlich, die ja im Verein oder auch so mal gespielt haben, erfüllt. Wie war das dann einfach von den LA Lakers verpflichtet zu werden? Wie hat sich das angefühlt?
Ja, das ging alles so schnell irgendwie. Vielleicht hat man auch noch so eine gewisse Naivität, die man an den Tag legt, dass man das gar nicht so richtig versteht, was das eigentlich für eine immense Chance ist oder vielleicht sogar schon, was für ein Erfolg das überhaupt ist, in diese privilegierte Lage gerutscht zu sein. Das ist an mir irgendwie alles so schnell vorbeigezogen, weil dann klar war, okay, unterschrieben ist, jetzt hast du eine Woche Zeit, um vielleicht ein bisschen die Heimat in Deutschland zu genießen und dann musst du aber wieder rüber und dich schon darauf vorbereiten und wieder ins Training einsteigen. Das ging alles einfach immer so schnell, dass man eigentlich nie die Zeit hatte, wirklich zu sagen, so, wow, was für ein Accomplishment eigentlich. Das ist mir Jahre später erst bewusst geworden, als der Traum schon vorbei war, und was das eigentlich für eine Leistung war bis dahin. Das ist mir in dem Moment gar nicht so bewusst gewesen.
Okay, dann bist du zurück in die USA gekommen, dann ging es bei den Lakers im Endeffekt los mit der Vorbereitung auf die Saison. Wie ist es dann, Rookie in einem NBA-Team zu sein? Da gibt es ja auch immer verrückte Geschichten. Wie war das dann bei dir?
Ja, man ist eigentlich wieder am Ende der Nahrungskette. Ne? Im College, in der Mannschaft hat man sich über die Jahre hinweg irgendwie so ein gewisses Standing erarbeitet und gilt als ein etablierter Spieler. Aber in der NBA musste halt wieder eigentlich von Null anfangen. Und da gehört es halt dazu, als Rookie in der NBA, dass man halt gewisse Duties vollziehen muss. Handtuchdienst, heißt nach jedem Training jedem ein Duschhandtuch besorgen und auf dem Platz fein säuberlich nicht legen. Donuts einkaufen gehen, abends, nachts, wenn wir auf Auswärtsspielen waren und einer was gebraucht hat, in den Supermarkt laufen oder in den Convenience Store auf der Ecke und was besorgen. Ja, halt so Kleinigkeiten muss man machen. Oder Koffer den Spielern ins Zimmer bringen, während die sich schon mal hinlegen und einen schönen Abend haben, schleppst du dann noch die gefühlt 50 Taschen von jedem ins Zimmer. So Sachen fallen da halt an. Aber da muss ich auch drüber nicht beklagen. Da ist jeder durchgegangen. Das ist im ersten Jahr so. Das gehört einfach dazu. Und dementsprechend habe ich das auch ohne weiteres einfach angenommen und habe das gemacht. Ich glaube, mich hat es auch relativ gut getroffen, muss man sagen, weil ich glaube, da gibt es auch durchaus Schlimmeres. Die Hiwi-Arbeiten, die ich machen musste, waren eigentlich im Endeffekt sehr, sehr angenehm noch.
Die Lakers hatten ja damals wirklich ein krasses Team oder auch mit Stars gespickten Kader. Wie waren Jungs wie Gasol, Nash oder Kobe als Teamkameraden so auf den ersten Blick, wenn man in so ein neues Team kommt?
Ja, im ersten Blick, wenn du in die Umkleide reinläufst und siehst da Chris Kaman, Pau Gasol, Steve Nash, Kobe und diverse andere Spieler, bist du gleich mit Hut. Also die haben alles gerissen, haben schon alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und du fängst erst eigentlich an mit deiner Karriere und hast eigentlich gar nichts drauf. Also so kommt man sich da, man fühlt sich einfach nur klein erstmal im ersten Moment. Bis man dann die Jungs so Tag für Tag ein bisschen besser kennenlernt und realisiert, die kochen auch noch mit Wasser. Aber es war natürlich im ersten Moment schon so, also große Leaders, ganz klein. War schon beeindruckend. Aber ich glaube auch genau da liegt die Kunst, glaube ich, auch wenn man sich durchsetzen will und durchbeißen will, ist, dass man zwar die Erfolge der Stars, die man in seiner Mannschaft hat, dass man die schon anerkennt und auf eine gewisse Art und Weise auch respektiert, aber man es damit auch nicht übertreiben sollte, weil man ja eigentlich im Endeffekt auf dem gleichen Niveau oder auf dem gleichen Level mit ihnen ist und nicht irgendwie in einer anderen Liga spielt. Also ich glaube, man muss schon da auch so ein bisschen eine gewisse Galligkeit, glaube ich, an den Tag legen, um zu zeigen auch, dass man hier hingehört und dass man es verdient hat, in der NBA zu spielen und sich nicht irgendwie einschüchtern lassen durch die Namen der Stars.
Der größte Star war sicherlich Kobe, den hast du ja auch gerade schon genannt. Ich habe gelesen, dass du bei Flugreisen neben Kobe gesessen warst. Wie war so der erste Kontakt für dich mit ihm und ja, wie denkst du auch an ihn zurück?
Also mein erster Kontakt ist durch Ronny Turiaf entstanden. Ronny Turiaf hat selber lange, lange, lange NBA gespielt und ist unter anderem ein Gonzaga-Alumni. Und er und Kobe waren sehr dicke miteinander. Und als ich im Sommer mit Ronny Turiaf, der seine Homebase in L.A. hatte, als ich mit ihm ein bisschen gechillt habe, hat er gesagt, ey, mega, komm, wir rufen mal Kobe an. Ich sag ihm, dass er auf dich ein bisschen aufpassen soll. So. Also quasi, dass ich so ein bisschen sein Schützling so in die Richtung sollte das so ein bisschen gehen. Und dann haben die ein bisschen gequatscht und sowas. Und ja, ich habe nur kurz Hallo gesagt, das ist nichts Besonderes jetzt. Die waren ja am Telefon, aber also das war so der erste Kontakt. Und dann natürlich dann habe ich ihn jeden Tag gesehen in der Trainingsfacility. Er war zum Zeitpunkt verletzt mit seiner Achillessehnenverletzung, die er hatte. Aber was der für ein Arbeitspensum und Training da abgerufen hat, trotz allem, soweit es ihm natürlich möglich war, war natürlich schon abartig. Also der war vor allen anderen schon völlig durchgeschwitzt in der Umkleide gesessen und wir kamen so um 8 Uhr morgens rein. Also er musste schon wahrscheinlich um 5, 6 war der schon am Acker. Und das nach all den Jahren NBA und all den Championships und MVPs, die er gewonnen hatte. Das sagt schon viel über so einen Spieler aus. Und das war natürlich ein beeindruckendes, hautnah mitzuerleben, wie er arbeitet, wie er denkt. Und so ist es dann auch irgendwie zustande gekommen, dass ich im Flugzeug neben ihm gesessen war. Die Veteranen gehen natürlich als erstes in die Maschine rein. Sie haben ja alle ihre Private Jets, die NBA-Mannschaften, suchen sich ihre Sitzplätze aus. Und die Rookies dürfen als letztes dann quasi die übrig gebliebenen Sitze sich quasi davon was aussuchen. Und bei uns gab es tatsächlich nur noch diesen einen Platz und es war halt neben ihm. Und im ersten Moment war mein Gedanke so, ja, da setze ich mich auf gar keinen Fall hin, weil Ich schau mal, woanders ich in der Maschine noch einen Platz finde, aber es war dann für ihn ganz klar, dass das völlig in Ordnung ist, wenn ich mich da hinsetze.
Und gab es da Gespräche oder irgendwie Situationen zwischen euch oder hat da jeder einfach sich aufs Spiel fokussiert oder gelesen, Musik gehört, was auch immer?
Ja, den einen oder anderen Smalltalk, aber Kobe ist jetzt nicht einer gewesen, glaube ich, der jetzt groß Reden schwingt. Also so, glaube ich, war das seine ganze Karriere über nie, dass er einer ist, der großen Redebedarf hat, sondern er ist ein sehr, sehr fokussierter Spieler und Mensch gewesen. So habe ich ihn kennengelernt in der kurzen Zeit, wo ich bei den Lakers war. Und da war jetzt keiner, der jetzt groß angefangen hat, hier Witze zu erzählen oder so, sondern hat schon einen sehr hohen Fokus gehabt.
Okay, dann kam es für dich ja zum relativ schnellen Ende bei den Lakers. Wie hat man dir das damals mitgeteilt? Wie hast du davon erfahren?
Ich habe einen Anruf bekommen, also ich war auf dem Weg zum Training, habe dann auf meinem Weg einen Anruf bekommen von meinem Agenten, dass er gesagt hat dazu, die Lakers werden dich waiten. Wenn ich in der Practice Facility ankomme, soll ich bitte zum GM gehen, zum Mitch Kupchak, und alles andere regeln wir dann. Und dann war es genau so, ich bin angekommen, bin dann ins Büro gegangen zum GM und Assistant GM auch mit dabei und dann waren wir da gesessen, haben mir gesagt, was Stand der Dinge ist, haben gesagt, die müssen meinen Vertrag auflösen. Das Recht hatten sie ja noch, es war ja noch quasi in dieser Probezeit drin und haben Gebrauch von ihrem Recht gemacht und dann war eigentlich das Engagement schon beendet. Also das geht dann alles kurz und schmerzlos, ist ein absolutes Performance-Business. Und natürlich ein riesen Zahlenspiel, was dahinter steckt. Also, und demnach war das für die im Moment der beste Move, mich gehen zu lassen. Und so war das dann auch. Also ich war dann irgendwie, hab das hingenommen, war im ersten Moment auch gar nicht enttäuscht, weil man es ja nicht so schnell eigentlich realisiert hat. Bin dann wieder heimgefahren und habe eigentlich dann, weil ich nichts Besseres wusste, einfach angefangen, meine Sachen zu packen, weil ja klar war, also LA braucht nicht bleiben. Mal schauen, was so, wo die Reise dann hingeht. So, das war ja nicht ganz klar. Aber packen musste ich auf alle Fälle, das wusste ich. Und dann habe ich das gemacht und ja, also es war kurz und schmerzlos, muss man sagen.
Und wie lange hat es dann gedauert von dem Tag an, sage ich mal, bis du dann in Bamberg warst? Wie viele Wochen waren da dazwischen?
2,5, 3 vielleicht.
Okay, und wieso ist es dann ausgerechnet Bamberg geworden?
Naja, der Bamberger Erfolg spricht für sich selbst. Zu dem damaligen Zeitpunkt waren sie mehrfacher deutscher Meister, Doublesieger, haben einen Spieler nach dem anderen entwickelt und zu anderen Vereinen gebracht. Und für mich war klar, dass wenn ich wieder zurück nach Europa gehe und in Deutschland spiele, dass ich mich dem besten Verein anschließen will. Mhm. Und der beste Verein zu dem Zeitpunkt war nun mal Bamberg.
Und wie war das dann für dich? Du bist dann dort ins Training eingestiegen, warst in der Mannschaft dabei. Musstest du dich da wieder umgewöhnen oder war das dann, sagen wir mal, ein fließender Übergang?
Ja, man musste sich schon ein bisschen umgewöhnen, weil europäischer Basketball wieder einen Ticken anders gespielt wird. Das waren dann auch schon wieder 4,5 Jahre, die ich dann ja auch nicht mehr in Deutschland gelebt habe zu dem Zeitpunkt. Das heißt, da war es auch wieder eine Umstellung, zurückzukommen und festzustellen, dass sonntags die Läden geschlossen sind und man nicht einfach sonntags einkaufen gehen kann. Also auch so Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen ging es relativ fix. Also ich wurde da wirklich mega gut empfangen von den Jungs. Wir wissen die Spielsysteme eingeweiht und dann geht es eigentlich auch schon los. Also viel Zeit wird da nicht verschwendet.
Du hast ja schon gesagt, Bamberg war ein sehr erfolgreiches Team, bevor du hingewechselt bist. Aber ihr habt dann mit dir auch viel Erfolg gehabt. Du warst dann auch Kapitän in der Mannschaft. Was würdest du sagen, was hat euch so erfolgreich gemacht?
Also ich glaube, in den Jahren, wo wir dreimal hintereinander deutscher Meister geworden sind und Pokalsiegerung haben, muss man, glaube ich, einfach sagen, dass wir total, also wirklich krass guten Kader hatten und das nicht nur basketballerisch, sondern allen voran menschlich, hat es sehr, sehr, sehr gut harmoniert. Also es war wirklich sehr familiär, was nicht unbedingt immer typisch ist im bezahlten Profisport. Und dann hatten wir mit Andrea Trinchieri einen jungen, aufstrebenden, talentierten Coach, der natürlich auch gewisse Ziele vor Augen hatte, die super vermitteln konnte an die Mannschaft. Und dann an sich dieses Basketballkonstrukt in Bamberg, da steht ja also nicht nur der Verein komplett hinten dran mit allen Angestellten, sondern es war ja zu dem Zeitpunkt noch so, dass die ganze Stadt dahinter war. Und ich glaube, diese Anhäufung von positiven Leistungen, die da jeder mit reingebracht hat, hat uns auf diese Erfolgsspur gebracht.
Freak City wird es ja genannt. Das ist so diese Identifikation von der Gegend mit dem Basketballverein. Da schauen ja ganz, ganz viele Vereine in Deutschland ziemlich neidisch drauf und ist ja wirklich was Besonderes. Du warst selbst dort Spieler und Kapitän. Wie schaffen die das, dass das so eine hohe Identifikation ist zwischen Verein und Gegend und Menschen dort?
Ja, zum einen steht die Stadt wirklich dahinter, also über den Bürgermeister, Stadtrat und so weiter und so fort. Also die identifizieren sich wirklich voll und ganz mit dem Verein und versuchen ihr alles Allerbestes, was halt nur machbar ist, für eine Stadt in die Wege zu leiten. Und dann haben die ja Jahre vorher auch schon erfolgreichen Basketball gespielt. Und wenn du erfolgreich Basketball spielst, dann hast du ganz schnell auch eine riesengroße Fanbase. Salopp gesagt, alle finden dich gut. Das geht dann schon schnell. Und du entwickelst natürlich Spieler, ne? Also du bildest junge Spieler aus, entwickelst die und die gehen zu anderen Vereinen. Also das war schon alles sehr, sehr stimmig, muss man sagen, zum damaligen Zeitpunkt.
Und du bist dann Kapitän geworden. Wie war das für dich? Hattest du dann besondere Aufgaben? Ich meine, der Kapitän im Fußball ist ja immer so was ganz Besonderes. Im Basketball habe ich das jetzt persönlich immer nicht so extrem wahrgenommen, aber so hinter den Kulissen, wie sieht's denn da aus als Kapitän? Muss man da die Kiste für nach dem Spiel besorgen? Das war bei euch ja wahrscheinlich nicht der Fall, aber was hat man für Aufgaben dann?
Nee, du hast schon recht. Also den Stellenwert, wie beim Fußball, würde ich jetzt aussagen, hat es nicht unbedingt. Aber ist natürlich, wenn mannschaftsintern gewählt wird und die Mannschaft entscheidet, dass du jetzt der Kapitän bist, ist es schon eigentlich eine besondere Auszeichnung, weil du sprichst dir dann nicht nur für dich als Spieler, sondern vielmehr als Mensch. Und das war natürlich ein starkes Kompliment von der Mannschaft, dass sie entschieden hat, dass ich der Kapitän werden soll. Und wir hatten ja vor allem auch wirklich sehr, sehr, sehr gute Spieler in der Mannschaft, die vielleicht basketballerisch sogar besser sind als ich, die es eben nicht geworden sind, die dann auch für mich gewählt haben. Also das war schon ein starkes Ausrufezeichen von der Mannschaft damals. Du hast halt gewisse Aufgabenbereiche, die dann halt vielleicht Fragen in der Mannschaft aufkommen, die mit der Vereinsebene kommuniziert werden müssen, die du übernimmst. Gewisse Gespräche mit dem Trainer eventuell, die anfallen. Ja, also im Endeffekt schaut man, dass es allen irgendwo auf einer gewissen Art und Weise so gut wie nur wirklich geht und kommuniziert es dann und du bist quasi das Sprachrohr für die Mannschaft.
Okay, also du hast das gerne gemacht und würdest sagen, du würdest es jederzeit wieder machen, wenn du gewählt wirst.
Definitiv, wenn eine Mannschaft das macht auch jeder Verein einen Unterschied, muss man ja wirklich dazu sagen. Also bei uns hat die Mannschaft gewählt. Es gibt Vereine, da entscheidet es der Trainer, wenn er der Meinung ist, soll Captain sein. Mhm. Aber jetzt in dem Fall halt war es besonders, weil die Mannschaft das halt gewählt hatte. Und wenn es aus dem Mannschaftskern rauskommt, dann würde ich sowas schon wieder machen oder wieder umsetzen. Die Tat definitiv war schon eine besondere Auszeichnung.
Hast du eigentlich in deinen ersten Jahren in Bamberg noch oft an die NBA gedacht? War das immer das große Ziel, sofort wieder zurückzukommen? Oder hat es eher eine untergeordnete Rolle gespielt?
Bei den ersten drei Jahre habe ich schon noch dran geglaubt, dass ich irgendwie vielleicht wieder schaffen kann. Je mehr das in die Ferne rückt eigentlich dann, so bin ich zumindest, ich bin dann auch realistisch genug zu sagen, okay, der Sprung ist einfach so riesig. So die Chance, die man hat oder dieses kleine Fenster, das man hat, ist sehr, sehr klein. Sie ist halt auch nur ein privilegierter Kreis, der es halt schafft, sich am Ende wirklich auch durchzusetzen und sich da festzubeißen. Und dann war für mich irgendwann klar, okay, es muss ein Umdenken stattfinden für mich, ich muss mich auf meine Aufgaben auf deutscher Ebene konzentrieren, muss da versuchen, das Maximale rauszuholen. Und das war dann so mein Ansatz, den ich gewählt habe.
Gibt es noch ein besonderes Ereignis, an das du sehr gerne zurückdenkst aus der Bamberger Zeit?
Ja, alle Titel, die wir errungen haben im Kollektiv, sind alle besonders, haben alle einen besonderen Stellenwert. Und allen voran natürlich das erste Mal deutscher Meister werden, war natürlich gigantisch, das ist was man nie vergessen wird. Aber jeder Erfolg ist was immer für immer im Gedächtnis bleibt.
Okay, du bist dann nach deiner Bamberger Zeit nach Ludwigsburg gewechselt und hast nach einem halben Jahr einen Vertrag in Spanien in der ersten Liga bekommen. Wie hast du das dort wahrgenommen? Das ist ja auch Basketball in Spanien, hat ja einen viel höheren Stellenwert als bei uns. Welche Erfahrung hast du dort gemacht?
Ja, wie du schon gesagt hast, der Basketball hat einen ganz anderen Stellenwert. Also steht neben dem Fußball quasi. Also klar, Fußball ist auch in Spanien Nummer eins, aber dann ist halt Basketball direkt im Anschluss. Und dementsprechend ist natürlich auch ein gewisser Wiedererkennungswert, die Mentalität. Die Fans an sich kennen sich auch sehr, sehr gut im Basketball aus, sind nicht laienhaft, sondern sind auch durchaus gute Experten und sehen auch Dinge, die vielleicht gar nicht mal auf der Statistik auftauchen, die aber trotzdem entscheidend sind. Da gibt es ja auch gewisse Dinge, die passieren. Und demnach war das echt eine wirklich geile Zeit, muss ich sagen. Haben auch international zumindest relativ erfolgreich auch gespielt, haben wir damals dann im Champions League Halbfinale knapp verloren und sind dann mit der Bronzemedaille nach Hause gekommen, was der erste internationale Titel war für Saragossa, auch wenn es nur Bronze war, aber trotzdem ist es eine Errungenschaft. Es war schon eine mega Zeit, das einfach mitzuerleben können, also wie die Spanier Basketball leben, schon Hut ab.
Ja, cool. Also coole Eindrücke auch auf jeden Fall. Du hast ja die Jahre davor oder auch die letzten Jahre häufig über die Preseason mit Jordi zusammengearbeitet, der ja auch Spanier ist, so dieses spanische Art des Basketballs lebt. Wie ist so das Verhältnis zwischen euch beiden und wie empfindest du sowas wie Skill Development Coaching? Braucht man das als Profi unbedingt oder ist das was, wo du sagst, kann man eigentlich auch drauf verzichten und trainiert für sich selbst vielleicht?
Also ich persönlich glaube, man kann nicht drauf verzichten, weil während der Saison sich individuell groß weiterzuentwickeln ist schwierig, da brauchst du viel Spielzeit. Es ist natürlich so, wenn du natürlich in einer gewissen Mannschaft spielst, die eine gewisse Qualität hat, werden die Minuten dementsprechend verteilt. Deshalb glaube ich, ist es unumgänglich, dass du im Sommer die Zeit nimmst, vernünftiges Krafttraining zu machen, weil das fällt in so einer langen Saison, wie wir spielen, mit den ganzen Spielen auch flach, weil neben dem Training fehlt die Zeit einfach noch wirklich viel und intensives Krafttraining zu machen, das kannst du im Sommer machen. Und dann natürlich der Baustein Skills. Skills Coach, an dem Wurf arbeiten, an Bewegungen arbeiten, vielleicht sogar sich auch im Sommer Videos von vergangenen Spielen anschauen und gucken, wie man gewisse Situationen hätte besser lösen können oder woran man arbeiten muss, um einfach erfolgreicher zu sein. Und da muss ich sagen, waren die letzten Sommer mit Jordi immer extrem wichtig für mich und haben mich auch gut darauf vorbereitet, auf die Aufgaben.
Du warst dann zwar nur ein halbes Jahr in Spanien, aber du hast ja gerade gesagt, dass es eine sehr intensive und auch erfolgreiche Zeit war für dich. Und du hast dort genauso performt wie auch davor in deiner Bamberger Zeit, wo du in einem sehr erfolgreichen Team dann zum Leader geworden bist. Und dann ging es für dich in der Liga, also ich hätte mit allem gerechnet nach deiner Zeit in Spanien, aber dann habe ich gelesen, Elias Harris wechselt nach Japan. Wie kam es dazu und wieso ausgerechnet Japan?
Ja, mein Agent hatte mich gefragt, ob ich offen für alles bin, so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich sag dir ganz ehrlich, warum nicht? Wenn es ein vernünftiges Angebot ist und drumherum alles auch passt, so, dann bin ich auch für den asiatischen Markt offen und zu haben. Und es ging dann auch wirklich ratzfatz. Es waren, glaube ich, keine 2 Wochen, nachdem die Saison in Spanien vorbei war. Da hatte ich dann das Angebot aus Japan auf dem Tisch liegen. Hab mir das durch den Kopf gehen lassen und habe gesagt, wann wirst du das nächste Mal nach Japan kommen und da vielleicht mal eine Zeit lang leben? Wahrscheinlich nie. Also habe ich gedacht, warum nicht? Machen wir mal. Und dementsprechend kleine Weltreise nach Japan gestartet.
Und wie ist die Basketballbegeisterung in Japan und in Asien allgemein?
Also man muss sagen, Basketball in Japan ist sehr, 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 sehr stark gekommen. Also wenn man bedenkt, wie das vor ein paar Jahren noch ausgesehen hat, da habe ich leider auch nur so Bilder und ein paar Videoausschnitte gesehen, wie das vor 5, 6, 7, 8, 9 Jahren waren und wie das jetzt ist, hat sich stark, sehr stark professionalisiert. Sehr, sehr viele Sponsoren, die an Bord springen und Basketball auch unterstützen wollen. Das ist eine andere Fankultur, die trommeln jetzt nicht wie die Irren und schreien rein die ganze Zeit, wie man es vielleicht aus irgendwelchen anderen Basketballnationen kennt. Aber da ist eine ganz starke Begeisterung zu spüren. Ich glaube auch, dass über die nächsten 5 Jahre mit den Plänen, die auch die japanische Liga ausgesprochen hat, dass die in Asien eine besondere Machtposition einnehmen werden. Also aktuell ist ja noch die chinesische Liga, die so die Nase vorne hat. Aber wenn die Dinge umgesetzt werden, die sie sich vornehmen, dann müsste Japan die Nummer 1 in Asien dann werden. Und das hat man auch jetzt dieses Transferfenster schon gesehen, dass viele ehemalige NBA-Spieler und auch teilweise EuroLeague-Spieler, die keine EuroLeague spielen wollen mehr, aufgrund vielleicht von dem Pensum oder ihres körperlichen Zustandes, dass die dann auch nochmal jetzt in Japan unterschrieben haben. Und das ist ja schon ein klares Zeichen, dass das Niveau dann dort automatisch steigt, der Wettkampf besser wird und die Liga an sich in die richtige Richtung geht.
Okay, und wie lief da die Kommunikation im Team ab? Haben die alle Englisch gesprochen oder musstest du Japanisch lernen sogar? Wie war das?
Ja, schön wäre es gewesen, wenn sie alle Englisch gesprochen hätten. Man muss doch sagen, Japan war ja auch zu dem Zeit noch ein bisschen im Corona-Lockdown. Das Land war nicht offen für Touristen. Es war wirklich nur rein beruflich, konnte man rein. Genau das war ja bei mir der Fall. Dadurch war natürlich dieses Multikulti, was man in Japan oft kennt oder oftmals hört, gar nicht so gegeben. Das heißt, ich habe ganz, ganz wenig Kontakt gehabt mit Leuten, die Englisch gesprochen haben, außer meine, lass es 6, 7 Teammates gewesen sein, die vielleicht Englisch reden konnten. Und mit den anderen haben wir mit Händen und Füßen kommuniziert, über Google Translator. Ich meine, offenes Volk, muss man sagen, sind sie ja auf alle Fälle und sehr freundlich. Und dementsprechend war für mich die größte Herausforderung nicht das Basketballspielen, sondern einfach ankommen dort, also irgendwie in der Gesellschaft auch ankommen. Das war, glaube ich, die größte Herausforderung.
Wie hast du das off the court wahrgenommen? Hat man als Basketballprofi überhaupt Zeit, dann über so eine Saison auch wirklich viel von der Kultur, den Menschen da mitzubekommen oder bleibt dafür kaum Zeit?
Gutes Trainingspensum ist dort geringer, weil dort mehr Spiele sind. Das heißt, man verbringt nicht den ganzen Tag in der Halle, sondern ist dann halt anderthalb Stunden, zwei Stunden in der Halle und hat dann den restlichen Tag für sich, wo man dann auch so ein paar Dinge einfach erkunden gehen kann. Und das habe ich hab ich auch gemacht, wenn es möglich war. Ein paar Eindrücke habe ich aufschnappen können. Bin auch mal nach Tokio gefahren mit dem Shinkansen, der Schnellzug, der japanische. Hab mir da das ein bisschen angeguckt. In Osaka war ich auch mal. Also auf der Insel Okinawa, die haben selber eine Basketballmannschaft, haben wir auch ein paar Mal gespielt. Da habe ich auch Eindrücke sammeln können. Also es ist auf alle Fälle für alle, die noch nicht in Japan waren, mal eine Reise wert. Es ist einfach mal für drei Wochen mal ein bisschen das Land erkunden. Das ist sehr, sehr interessant auf alle Fälle.
Okay, gibt's noch irgendein ganz besonderes Erlebnis, was du aus der Saison dort mitnimmst?
Also viele Eindrücke. Also es geht gar nicht so arg ums Basketballerische, was natürlich auch in ein krasses Pensum gefahren wird, weil man spielt immer Mittwoch, Samstag, Sonntag. Also es sind dann haufenweise Spiele, was schon gut auf den Körper geht. Aber einfach so dieser kulturelle Unterschied ist einfach hängen geblieben. Das kann ich auch gar nicht so an Beispielen unbedingt immer festmachen, aber da ist einfach ein Riesenunterschied da. Also wenn was hängen geblieben ist bei mir, wo ich tatsächlich sagen muss, ist die Toilettenhygiene. Also die Japaner an sich, das ist, glaube ich, das reinste Volk, was ich jemals im Leben gesehen habe. Sowas von sauber. Öffentliche Toiletten, so blöd sich das jetzt anhört, öffentliche Toiletten sind extremst sauber, wo man in Deutschland sich vielleicht es eher verkneifen würde. Da kannst du in Japan einfach laufen lassen, würde ich sagen.
Okay, dann nach deiner Erfahrung Japan ging es dann wieder zurück nach Deutschland und du spielst seit der aktuellen Saison beim FC Bayern Basketball. Es ist ja schon ein Verein mit Strahlkraft, jetzt nicht nur im Fußball, sondern auch im Basketball. Was macht für dich diesen Verein aus?
Wie du schon sagst, der Name hat natürlich Wirkung, ganz klar. Auch durch den Fußball natürlich geprägt, aber was natürlich hier spitzenmäßig ist, ist halt dieses familiäre Umfeld. Hier reißt sich jeder den Allerwertesten für jeden auf. Was schon mal immer ein sehr, sehr gutes Zeichen ist in einem Leistungssport. Und es macht einfach Spaß. Es ist hochprofessionell hier. Es fehlt an nichts. Egal, ob das jetzt der medizinische Staff ist oder die Spielshows, gute Trainer, die Trainingsmöglichkeiten. Also man hat hier alles, was man braucht, um auf höchstem Niveau Basketball zu spielen. Da geht ein Basketballer wie mir das Herz auf. Und dementsprechend will ich natürlich maximal dem Verein auch was zurückgeben.
Gibt's eigentlich auch Kontaktpunkte zur Fußballabteilung, dass man sich irgendwo der Mensa beim Essen sieht oder ähnliche Krafträume genutzt werden oder gibt es da keine Kontaktpunkte?
Nee, die Fußballer sind ja eigentlich immer an der Sebner und unser Trainingszentrum ist ja beim Audidom. Dementsprechend haben wir jetzt dahingegen jetzt keinen Kontakt, aber es gibt natürlich die eine oder andere PR-Veranstaltung, wo alle Bayern-Mannschaften gemeinsam sind oder das eine oder andere Mal kommen ein paar von den Jungs zum Basketball, wir gehen mal ins Stadion, also auf so einer Ebene, auf so einer Basis besteht da schon dann der Kontakt. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie mit einem eine intensivere Freundschaft geknüpft.
Und was mich schon immer mal brennend interessiert hat bei Profiteams, du hast jetzt ja schon mehrere miterlebt, von NBA über Bundesliga bis Japan und Spanien. Wie wird eigentlich kommuniziert in Profiteams? Gibt es da eine WhatsApp-Gruppe? Gibt es irgendwie eine andere App, die genutzt wird? Machen ja wahrscheinlich auch alle Vereine irgendwie anders. Was hast du da für Erfahrungen gemacht über deine Profizeit jetzt?
Ja, das ist wirklich ganz unterschiedlich. In Japan hatten wir einen Monatskalender, da war schon jede Minute gefühlt getaktet. Klassisch japanisch, also da wird nichts dem Zufall überlassen. Andere Vereine benutzen andere Portale, wo Trainingszeiten, PR-Termine, Abfahrtszeiten, also wirklich alles, was du brauchst, kommuniziert wird. WhatsApp habe ich auch schon erlebt, eine WhatsApp-Gruppe mit der Mannschaft und dass da jeder informiert ist. Ist auch meistens so der kürzeste Weg, muss man tatsächlich sagen, weil wenn man spontan noch irgendwas dazwischen kommt und Trainingszeiten sich eventuell verändern, aus was für Gründen auch immer, ist man auf WhatsApp am schnellsten unterwegs, weiß jeder Bescheid. Also gesprochen wird Englisch, also in dem Verein, wo ich jetzt war, Multikulti-Truppe immer, da hast du Serben, Deutsche logischerweise, Amis, ganz unterschiedlich, Kubaner hatte ich auch schon in meiner Mannschaft und so und ist eigentlich, also in Deutschland zumindest muss man tatsächlich sagen, dass die Teamamtssprache ist da Englisch. In Spanien wiederum wird ausschließlich Spanisch gesprochen, wobei man da sagen muss, dass der ein oder andere Trainer dann kurz einem Englisch sagt, so was Thema war. Und man nach relativ kurzer Zeit diese Basketballbegriffe irgendwie, dadurch, dass man so oft hört, dass man da schon weiß eigentlich, was der Trainer sagt, ohne ihn eigentlich wirklich zu verstehen. Also das funktioniert da schon ganz gut.
Okay, und dann die letzte Frage zur WhatsApp-Gruppe. Wird dann auch ab und zu mal ein lustiges Bild rumgeschickt, so wie das jeder aus WhatsApp-Gruppen kennt, oder hält sich das da in Profiteams eher in Grenzen und es wird einfach nur übers Training kommuniziert oder was, wann das nächste Spiel ist zum Beispiel?
Ach nee, in so Gruppen geht es schon mal auch heiß her. So ein oder andere Witz, der gerissen wird oder irgendein Video, das mal reingeschickt wird. Also da muss man sagen, glaube ich, das ist das, wie man es von sich selbst auf privater Ebene mit seinen Kumpels kennt, dass da mal so ein bisschen rumgeflaxt wird. Das ist da bei uns auch ganz normal und gang und gäbe.
Okay, das ist sehr beruhigend zu wissen, dass das von der B-Klasse bis zum Profiteam überall gleich abläuft. Das ist schön.
Ja, es bleibt gleich. Die Mannschaftssport, das gehört dazu.
Ich würde ganz gern zum Ende nochmal auf deine Nationalmannschaftskarriere eingehen. Ich meine, in der Vorbereitung auf die Folge hier hatte ich, glaube ich, so viele Fragen wie noch nie, die mir eingefallen sind, die ich einfach mal so gebrainstormt habe und muss mich jetzt so ein bisschen auf ein paar fixieren. Du hast ja in verschiedenen Jugendnationalmannschaftsteams gespielt und auch für die A-Nationalmannschaft. Was war das für ein Gefühl, wenn man dann zum ersten Mal für die A-Nationalmannschaft spielen darf?
Das war für mich natürlich ein riesiger Schritt und natürlich eine riesige Ehre, in den A-Kader benannt worden zu sein oder für den A-Kader nominiert worden zu sein. Ich war zu dem Zeitpunkt ja sogar noch in Speyer und habe Pro B gespielt und war dann, glaube ich, tatsächlich auch der einzige Spieler, der überhaupt auf dem Level aus der Liga in den A-Kader berufen wurde. Alle anderen waren ja Bundesligaspieler gewesen schon und es war natürlich eine riesen Ehre. Nach dem Sommer, nach der U20-EM, die wir gespielt hatten, dann direkt im Anschluss nahtlos rüber in den A-Kader gerutscht zu sein und dann in dem Sommer dann auch noch das erste Mal eine Europameisterschaft gespielt zu haben, war mega.
Und wie kam das damals? Das ging doch über Dirk Bauermann, der quasi dich und Robin Benzing, glaube ich, aus der Pro B dann direkt zur Europameisterschaft nominiert hat, oder?
Genau, gerade die Anfangszeit, da muss ich ganz klar sagen, das habe ich Dirk Bauermann verdanken zu gehabt, dass der gesagt hat, Jungs, ihr seid gut genug, ihr könnt auf dem Niveau spielen, ihr müsst es nur beweisen und zeigen. Und dann hat er uns natürlich nominiert und wir konnten überzeugen und sind dann und waren dann im A-Kader.
Ja, du hast dann 36 Länderspiele gemacht für Deutschland und dann irgendwann hast du nicht mehr für die Nationalmannschaft gespielt, obwohl du immer noch gut performt hast eigentlich in der Bundesliga. Wie kam es dazu, dass du dann irgendwann nicht mehr für die Nationalmannschaft gespielt hast?
Ja, irgendwann kam der Punkt, meine Tochter wurde geboren, dann kaum ein Jahr später mein Sohn und für mich war dann irgendwie so diese Familienzeit irgendwie heilig und während der Saison kommt die oftmals viel zu kurz. Ich kam da irgendwie wirklich an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie will ich mir jetzt später anhören müssen, unser Papa war nie da im Sommer, der war nur unterwegs die ganze Zeit. Dafür ist mir diese Familienzeit so heilig und dementsprechend habe ich dann mich für die Familie entschieden und gegen die Nationalmannschaft.
Okay, das ist eine sehr mutige Entscheidung, wo sicherlich viele auch gesagt haben, ja krass, wie er sich entscheidet, aber finde ich super, dass du so ehrlich das dann vertreten hast.
Ja, wie du schon sagst, es ist natürlich eine mutige Entscheidung, aber letzten Endes muss ich ja mit der Entscheidung leben und wenn ich zwischen den Stühlen stehe und ich muss mich entscheiden zwischen Familie oder dann am Ende dem Sport, dann ist es nachvollziehbar, dass man, das würde, glaube ich, nahezu jeder sich dann für seine Familie entscheiden und dementsprechend war das dann.
Wie ist es eigentlich, wenn man selber mal Teil der Nationalmannschaft war und dann ist zum Beispiel Europameisterschaft, wie jetzt letztes Jahr im Sommer? Wie guckst du Spiele der Nationalmannschaft? Also ich meine, ich weiß, wie das ist, wenn ich das schaue oder wie das Freunde von mir schauen, aber du warst ja mal selbst Teil dieser Mannschaft. Schaut man das dann anders? Schaut man da anders drauf oder ist es egal?
Ja, man fiebert natürlich mit. Man kennt die Jungs alle, hat zu dem einen oder anderen auch einen guten Draht. Da ist man voll im Basketballfieber und will auf alle Fälle den maximalsten Erfolg sehen. Und gerade jetzt im Sommer, ich meine, wie geil war das denn? Bronzemedaille nach zig Jahren.
Auf jeden Fall.
Es war abgefahren, ey. Und hat mich auch riesig gefreut für die ganzen Jungs, die ich kenne, die da dabei waren. Das ist ein riesen Accomplishment und ich gönn's denen komplett von Herzen. Also absolut geil gewesen.
Okay, zum Abschluss unseres Interviews. Du gehörst ja jetzt zu den erfahreneren Spielern beim FC Bayern Basketball. Denkt man da schon so ein bisschen, wie es nach der Karriere vielleicht weitergeht? Sehen wir vielleicht irgendwann den Trainer Elias Harris irgendwo an der Seitenlinie?
Also dahingehend muss ich sagen, ob ich jetzt eine Trainerkarriere einschlagen wollen würde, das habe ich noch gar nicht so in Betracht gezogen. Aktuell würde ich eher sagen, so, das wäre nicht so mein Ding, aber würde schon irgendwie gerne auf dem Basketball irgendwie nahe bleiben. Vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen Richtung Jordi, was er macht mit diesem Skills Development, den Nachwuchsbereich fördern. Da, glaube ich, würde ich schon aufblühen, weil ich noch gerne mit der Jugend zusammenarbeite. Aber letzten Endes was dann dabei rumkommt oder ob das dann die Zukunft von mir sein wird, das wird man dann sehen.
Okay, wenn du jetzt jüngeren Spielern einen Tipp geben müsstest, ja, die auch Profi werden wollen, wie geht man mit Rückschlägen um? Ja, du hast ja viele Erfolge gefeiert in deiner Karriere bisher, aber du hattest auch Rückschläge. Wie geht man mit sowas um?
Eigentlich relativ simpel. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man bleibt liegen und steht nicht weiter auf, oder man zeigt eine Trotzreaktion und geht mit der jetzt erst recht Einstellung ran und arbeitet mehr, trainiert mehr, gibt noch mehr Gas, wie man es vielleicht vorher getan hat, und kommt dann wieder in die richtige Bahn. Rückschläge wird es immer geben im Leistungssport. Das gehört nun mal dazu. Aber wie man daraus rauskommt, das ist das Allentscheidende. Und wie man es dann, das ist ja eine Betrachtungsweise, eine Betrachtungssache. Lässt man es über sich ergehen und bemitleidet sich dann selbst, oder sagt man, nee, jetzt zeige ich erst recht jedem. Und das war immer so mein Ansatz. Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere Tür auf. Und dann muss man den Fuß reinbekommen und muss Gas geben. Und so habe ich das mit allem gemacht. Ob das damals bei den Lakers war, was nicht funktioniert hat, oder nach dem Draft, der nicht funktioniert hat für mich oder nicht so erfolgreich war, wie ich es mir so erhofft habe. Oder nach Verletzungen, die man hat in so einer Karriere, dass man dann wieder Vollgas gibt und weitermacht. Es geht immer weiter. Bloß man muss auch selbst an sich selbst glauben und Gas geben und nicht in Selbstmitleid versorgen.
Dann meine letzte Frage an dich. Immer wenn ich dich getroffen habe in Speyer, wenn du mal zugeschaut hast bei der Pro B zum Beispiel, wenn du über Sommer zu Hause warst, egal ob es jetzt deiner Zeit am College war oder auch dann zu der Bamberger Zeit zum Beispiel, bist einfach so auf dem Boden geblieben, obwohl da Kinder zu dir kamen, die dann Autogramme von dir wollten, oder ja, du einfach ein gestandener, erfolgreicher Profi warst, bist du trotzdem immer auf dem Boden geblieben. Wie hast du das geschafft, obwohl du ja trotzdem schon sehr früh sehr viel erreicht hast? Wie konntest du dann trotzdem so auf dem Boden bleiben? Ja, ich meine, ich habe dich als sehr, immer sehr sympathischen und lieben Menschen kennengelernt damals, aber du bist es immer geblieben. Wie hast du das geschafft?
Weil ich ja rot mit den ganzen Komplizierten hier. Für mich, ich sag dir ganz ehrlich, es hat sich, klar, hat man das eine oder andere in seiner sportlichen Karriere erreicht. Letzten Endes, ich bin immer noch der Elias, der ich damals war in Speyer in der Jugend. Ich sehe auch keinen Grund, für mich gibt es auch keinen Grund, irgendwie abgehoben, arrogant oder keine Ahnung was zu sein. Da hat man nichts von. Und gerade für junge Spieler oder junge Kids, die Basketball begeistert sind, für die ist es vielleicht ein ganz besonderer Moment. Und warum soll ich den mit meiner Arroganz versauen im Moment? Das ist vielleicht für die ein prägender Moment, der die vielleicht motiviert, Basketballer zu werden. Und wer weiß, vielleicht starten sie durch und haben eine erfolgreiche Karriere, bloß weil man einfach nett seinen Mitmenschen gegenüber war. Und ich finde, Arroganz ist der absolute Fehler am Platz. Egal, was man erreicht hat, und auch mir völlig egal, wer man ist. Also von daher auf dem Boden bleiben und seine Träume verfolgen, das ist schon immer so das Richtige gewesen.
Deswegen auch vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, auch für so ein kleineres Podcast-Format, dass du nach deinem Training dir hier die Zeit nimmst und für so ein Interview zur Verfügung stehst. Gibt es noch ein Schlusswort, was du gerne loswerden wollen würdest?
Nö, einfach bleibt am Ball. Alle Basketballbegeisterten draußen, bleibt am Ball, gebt Gas, reißt euch den Allerbesten auf und habt einfach Spaß bei der Sache. Und das, glaube ich, ist das Allentscheidende und das Wichtigste.
Perfekt, gutes Schlusswort.
Ich bedanke mich bei dir, Andi.
Hat Spaß gemacht. Also ich habe auf jeden Fall zu danken. Vielen Dank für das tolle Interview. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge oder unser Podcast allgemein gefällt, dann gebt uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts oder empfehlt unser Format auch gerne weiter. Wir hören uns dann im April wieder mit der nächsten Folge und bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut.